Controller, das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus.
Neben mir sitzt mein Kollege Bertan Sevrikaya und wir haben ja gerade schon quasi das angefangen zu besprechen, dass The Witcher 3 ein grandioses Spiel ist. CD Projekt Red hat das Ganze entwickelt und The Witcher 3 ist wohl eins der größten Spiele der letzten Jahre, hat unzählige Awards eingeheimst, unzählige Preise. Game of the Year ist es gewesen und nach dem ersten DLC, der da hieß Hearts of Stone, hat sich das polnische Entwicklerstudio vor einigen Wochen nun den nächsten DLC vorgenommen und den veröffentlicht. Bertan, du hast es ja jetzt gespielt, ich nicht, noch nicht. Blood and Wine heißt das Ganze. Worum geht's in der Erweiterung?
Genau, Geralt hat einen neuen Auftrag, geht an Brett und sieht dann, okay, ich habe wieder was zu tun. Und er muss ins Herzogtum Toussaint, wo das Biest von Beauclair sein Unwesen treibt. Genau, ist erstmal nur für ihn ein neuer Hexeauftrag, der erstmal gar nicht nach so einem schweren Job aussieht. Also die Story entwickelt sich auch erst langsam peu à peu. Und dann muss halt Geralt doch schnell merken, dass das Ganze doch auch seine Fähigkeiten ein bisschen übersteigen, dass er doch ein bisschen länger, er braucht ein bisschen länger, um den Auftrag der Herzogin Anna Henrietta zu erfüllen.
Also diesen Teil Toussaint kenne ich jetzt noch nicht aus dem Hauptspiel und das soll wohl nicht das Einzige sein, was man aus dem Hauptspiel nicht kennt. CD Projekt Red hat im Vorfeld ja quasi der Community versprochen, dass sie da mit dem Antagonisten, mit den Gegenspielern und Monstern irgendwie was ganz Besonderes vorhaben und dass es nicht so dieser klassische Bösewicht sein wird. Was hat sich da getan bei dem DLC?
Ja, ich finde, da hat CD Projekt Red auf jeden Fall ihr Versprechen eingehalten. Also ich selber wusste oft beim Spielen gar nicht so, es hat immer abgewechselt, so erstmal okay, das ist doch so das Biest von Beauclair, dann später so okay, irgendwie kann ich seine Absichten verstehen, seine Gründe, warum er das macht, und es ist halt ein ewiges Hin und Her, und auch am Ende des Spiels, muss ich sagen, war er für mich nicht der klassische Bösewicht, also du hast ihn nicht halt abgeschafft, dachte so, ja Mann, der hat's verdient, also so war es nicht, also Props an CD Projekt Red, die haben echt ihr Versprechen gehalten.
Shoutout, Props gehen raus an CD Projekt Red. Ich habe den letzten DLC Hearts of Stone auch gespielt, da fand ich den Endboss oder diesen Endgegner auch schon etwas besser.
Weißt du, was traurig ist? Den habe ich noch nicht gespielt, möchte ich jetzt aber nachholen.
Ja, aber gut, dass du mich nicht spoilerst mit Blood and Wine, dann werde ich das bei dir mit Hearts of Stone auch nicht machen.
Ja, sehr gut.
Ja, wofür aber The Witcher 3 im Hauptspiel auch schon sehr bekannt war, sind die einzigartigen Quests, die sehr komplex sind und eine sehr gute Geschichte erzählen, die halt nicht so sind wie alle anderen Nebenaufträge, die sich einfach nur immer wieder wiederholen und sehr langweilig sind und eintönig sind. Kann Blood and Wine da mithalten mit dem, was das Hauptspiel schon vorgeliefert hat?
Auf jeden Fall, vor allem, weil in Blood and Wine ist nochmal eine ordentlich neue Riege an Monstern und da natürlich, so wie CD Projekt Red das immer macht und so wie The Witcher halt einfach ist, brauchst du bei jedem Monster auch eine neue Herangehensweise beim Kampf.
Also Monster nur in der Welt oder so, auch diese
Zwischenboss-Monster, also die Hexe-Aufträge dann vor allem. Und das ist halt wieder super gemacht. Du musst taktisch komplett neu herangehen, Öle wieder zusammenbrauen, Absude, alles Mögliche. Blood and Wine ist echt noch ein Tick schwerer als das Hauptspiel, fand ich. Vor allem, ich glaube, der Anfangslevel wird empfohlen, glaube ich, 36 für den DLC. Und ich war halt durch das Hauptspiel so auf Level 40, glaube ich, etwa. Dann dachte ich so, okay, werde ich locker ein bisschen overpowered sein am Anfang.
Ja, das denkt man immer. Leider nein.
Direkt beim ersten Boss, wenn der DLC anfängt, ich habe so auf den Sack bekommen. Also das war echt krass. Und auch der letzte, ich habe mir die Zähne an dem ausgebissen.
Ja. Also das hört sich bis jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut an, was den DLC angeht. Blood and Wine, hat das noch irgendwie was anderes, eine andere Komponente, wie das zum Beispiel Hearts of Stone auch gemacht hat, mit diesem Runenschmied, der es ja, glaube ich, war in dem DLC. Was hat Blood and Wine da anzubieten? Kann das noch mit irgendwas anderem überzeugen?
Die Spielwelt auf jeden Fall. Also die ist ein richtiger Kontrast zum Hauptspiel, weil im Hauptspiel hast du ja vor allem so Skellige, Novigrad, was so halt dieses... Ja, klassische Mittelalter.
Also sehr
so
rau und...
Ja. Rau und ja, bisschen glücklos. Und Toussaint ist halt so, ey, schickimicki. Mhm. Und das merkst du halt schon auch in den Namen hier, so Beauclair, Herzogtum Toussaint, dieses französische...
Das ist so ein Weingut, ne? Oder?
Ja, genau. Ja. Und also die gesamte Gegend ist so ein Weingut, bekannt für den Wein. Das kommt alles vor. Du gehst zu den Leuten, die schnacken so über den Wein, so, oh, der ist so gut. Und du stehst als Geralt so da, so, ja, Hauptsache ich kann mich besaufen.
Ja, aber du bist trotzdem der typische Hexer und der typische Monsterschnetzler, egal wie schickimicki ist.
Und vor allem, was mir richtig gefallen hat, so... schon im Hauptspiel ist ja immer diese Thematik so, Hexer passen nicht in die Gesellschaft. Mhm. Und vor allem dann in Toussaint, wo es alles nochmal so schickimicki ist, ja, das ist viel krasser. Also gerade dann merkst du, das ist überhaupt nicht Geralds Welt. Und ja, das hat sowas Märchenhaftes. Und gegen Ende des Spiels wird es auch ein bisschen wortwörtlich sehr märchenhaft. aber keine Spoiler da.
Nee, bitte nicht. Ich habe mir den DLC gerade erst runtergeladen, noch nicht angefangen. Aber worauf ich mich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr freue, falls es denn einen Platz in dem DLC gefunden hat, ist Gwent. Und wir haben ja letzte Sendung schon darüber gesprochen, dass sowohl du als auch ich sehr, sehr große Freunde von diesem Kartenspiel sind. Und ich freue mich auch total auf das Standalone-Ding.
Mega.
Hat Witcher 3 in Blood and Wine in Sachen Gwent nochmal was rausgehauen? Bitte, bitte sag ja.
René, freu dich. Es gibt eine neue Fraktion, die Skellige Fraktion.
Geil.
Und die ist halt echt krass. Also es hat bei mir angefangen mit so einem Quest für so ein Gewinnturnier, wo es dann hieß, okay, du kannst beim Turnier mitmachen, aber nur, wenn du die Skellige Fraktion spielst. Dann dachte ich erstmal so, oh Mann, mein Deck ist doch so krass, das Monster-Deck. Und dann musst du halt die Karten sammeln und dann dachte ich so, okay, ich kann jetzt nicht in das Turnier gehen, ohne mal mit denen gespielt zu haben.
Ja.
Alter, die sind so krass. Ey, wirklich, die Skellige Fraktion ist einfach das Geilste, was kommen konnte.
Hat sich da sonst was geändert in dem Spiel oder gibt's nur diese neue Fraktion?
Die hat praktisch so neue Effekte und zwar hast du so normale Karten, die jetzt zum Beispiel Angriffswerten von 2 haben und dann kannst du als Statuskarte den Berserker-Modus auslösen, wodurch dann die zu 8er werden oder sowas und das ist richtig geil. Also da kannst du so gegen Ende des Spiels dann so ein Ast aus dem Ärmel zaubern, das ist mega cool.
Also das klingt zumindest so, als würden die uns noch mal ein bisschen anteasen wollen mit diesem DLC jetzt auch für das kommende Standalone von Gwent, zumindest nach dem, was du so erzählst. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr nice. Gibt's ansonsten noch, ja, ich sag mal, erwähnenswerte Neuerungen? Wahrscheinlich ist das Spiel voller Neuerungen oder voller erwähnenswerter Sachen. Was sind sonst noch so deine Highlights der Änderungen im Spiel?
Ja, Geralt hat eine eigene Bude. Endlich.
Nice.
Genau, und zwar ist der Auftrag halt damit verknüpft, so okay, du kriegst dafür Geld wie immer und komm, nimm doch auch so ein leeres Weingut, was seit Jahren einfach nicht benutzt wurde. Und da kannst du halt Geld investieren, um es zu renovieren und all sowas. Und da ist alles dabei. King-Size-Bett für Geralt.
Für das King.
So dass wenn du dich drauf ausruhst, dass du dann mehr Leben hast für ein paar Stündchen im Spiel. Ein Stall für Plötze, damit der mehr Ausdauer hat. Und was mega cool ist, du kannst halt auch so Deko betreiben. Also du gewinnst zum Beispiel Trophäen so beim Gewinnturnier oder einfach dadurch, dass du halt bei so einem Wettkampf wieder mitmachst. Die kannst du dann in deiner Bude platzieren. Du kannst deine Rüstung, die du nicht benutzt, aber wo du findest, die schön aussehen, kannst du in deine Bude platzieren. Also es ist mega cool gemacht. Und was ich auch noch echt cool fand, sind die teilweise echt kniffligen Rätsel da in Blood and Wine. Also es gab eine Stelle, da habe ich mir echt so eine halbe Stunde die Zähne ausgebissen, bis ich das...
An einem Rätsel, echt?
Ja, so für The Witcher da. Normalerweise ist The Witcher ja so, okay, machst den Hexersinn, dann weißt du direkt, was abgeht. War dann halt nicht so, also ich würde es jetzt nicht so erwarten, dass du Rätsel hast wie bei einem Uncharted oder bei einem Tomb Raider, aber sagen wir mal, The Witcher trifft auf Tomb Raider Light.
Ja, okay. Was würdest du sagen, kurz und knapp, dein Fazit, soweit wie du es bisher gespielt hast, lohnt sich der Kauf von Blood and Wine und gibt's vielleicht eventuell auch ein paar Sachen, die dir nicht gefallen haben, einmal reinen Tisch machen?
Leute, kauft euch diesen DLC. Also das ist wirklich, ich sag wirklich ganz offen, das ist der beste DLC, den ich je bekommen habe und was CD Projekt Red da abliefert, ist Fanservice vom Allerfeinsten. Also manch andere Unternehmen hätten diesen DLC wahrscheinlich als Vollpreisspiel rausgehauen. Und du kriegst halt 20€, hört sich erstmal viel an, aber dafür habe ich halt 40 Stunden Spielzeit und das ist enorm viel. Und
schon mal viermal mehr als so ein gängiger First-Person-Shooter.
Ich sag nur 60€ Call of Duty, 4 Stunden Kampagne.
Ja.
Okay. Ich habe einen Manko und das ist Jammern auf dem allerhöchsten Niveau. Hier, das, was wir eben besprochen haben, das in dem Haus. Die Sache ist, du kannst da nicht irgendwie so ein Wirtschaftssystem, ist nicht wirklich drin. Also ich dachte erst, du kannst so renovieren, dass du zum Beispiel dann so Wein abwirfst, dein Weingut, und dann kannst du das so in die ganze Welt
verkaufen. So ein Handelssystem.
Ja, ist leider nicht drin. Das ist das Einzige, was ich mir erhofft hätte, aber sonst, das ist ein perfekter DLC und der Abschluss einer grandiosen Reihe.
Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, da kann man gut drüber hinwegsehen, dass es sowas nicht gibt. Braucht es vielleicht auch gar nicht, wer weiß. Also wir hören auf jeden Fall, dass du sehr begeistert bist vom DLC Blood and Wine, The Witcher 3. Ich habe es mir schon runtergeladen, werde es jetzt auch mal anfangen. Bertan, ich würde sagen, vielen Dank für deinen Test. Den gerne, DLC gibt es derzeit für einen 20, glaube ich, zu haben. Hast du ja gerade schon gesagt. Mhm. Für einen PC, Xbox One und PlayStation 4. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du mich auch nicht gespoilert hast.
Kommt noch.
Gleich wahrscheinlich. Wir hören jetzt aber passend zum Thema noch Silver for the Monsters aus Witcher 3.
Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus.
www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.